ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 27. September und wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Und wir, das sind Anna Engelke und Kai Küstner, beide im selben Studio in Berlin, das ist lange her, Anna.
Ich habe das überlegt, das ist glaube ich mehr als ein Jahr her, dass wir mal zusammen im Studio saßen, ne?
Das kann sein, ich habe es nicht mehr im Kopf.
Ich finde es auf jeden Fall wunderbar.
Eine bessere Erfahrung, als so weit auseinander zu sein.
Das ist es in jedem Fall und wir waren diese Woche beide auf Reisen und das werden wir hier auch im Podcast bei Streitkräfte und Strategien besprechen. Und ich habe von meiner Reise ein Geräusch mitgebracht oder besser gesagt gleich eine ganze Geräuschkulisse. So klingt New York City, wenn sich Vertreter von 193 Ländern zur Generalversammlung der Vereinten Nationen treffen. Einmal im Jahr kommt die Welt im UN-Gebäude am East River in New York zusammen. Es sind überall Polizei, Absperrungen, dunkle Wagenkolonnen. Und Anfang der Woche war der Bundeskanzler bei den Vereinten Nationen und ich konnte ihn dorthin begleiten. Und am Montag gab es dann für uns mitreisende Journalisten kurz die Gelegenheit, Olaf Scholz ein paar Fragen zu stellen. Und das war noch vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky.
Es ist sehr gut, dass die freundschaftlichen, sehr intensiven Gespräche, die ich mit dem ukrainischen Präsidenten habe, auch hier in New York noch einmal fortgesetzt werden können. Wir sind, wie jeder in der Ukraine weiß, der größte europäische Unterstützer der Ukraine. Das werden wir auch bleiben. Und wir sind auch sehr verlässlich in dem, was wir an Unterstützung zur Verfügung stellen.
Das, was wir da gerade gehört haben, das war der Beginn von Olaf Scholz' Antwort auf meine Frage, ob er denn Zelenskys Bitte unterstützt, dass Länder wie Frankreich, Großbritannien oder die USA die Reichweitenbeschränkung für ihre Mittelstreckenwaffen, die sie an die Ukraine gegeben haben, aufheben sollen. Und wir haben ja auch schon bei Streitkräfte und Strategien in den vergangenen Wochen häufig darüber gesprochen. Der ukrainische Präsident möchte mit den von Großbritannien und Frankreich gelieferten Marschflugkörpern und mit den von den USA bereitgestellten Mittelstreckenraketen vom Typ ATACMS auch militärische Ziele auf russischem Gebiet ins Visier nehmen. Und ganz direkt hat der Kanzler dann darauf nicht geantwortet, aber die ablehnende Richtung seiner Antwort ist deutlich geworden.
Klar ist auch, dass wir bei unserer Unterstützung immer sehr fokussiert sind, was wirklich hilft und was notwendig ist, und dass wir ein paar Entscheidungen für uns getroffen haben, die für mich sehr klar sind. Dazu gehört auch, dass Deutschland keine Aufhebung von weitreichenden Beschränkungen vornehmen wird. Das ist mit meiner persönlichen Haltung nicht vereinbar.
Der Kanzler ist also kein Freund davon, die Reichweitenbeschränkung aufzuheben. Auch auf Nachfrage wollte er sich jetzt nicht zu dieser speziellen Frage nach Frankreich, Großbritannien und den USA äußern.
Wir werden das nicht machen und dafür haben wir gute Gründe.
Also du hörst, Kai, er wollte sich überhaupt gar nicht da einmischen in irgendeine Diskussion außerhalb Deutschlands. Und diese Frage mit der Reichweitenbeschränkung hat ja auch eine Rolle gespielt, als US-Präsident Biden jetzt am Donnerstag Zelensky im Weißen Haus empfangen hat. Und da hat sich offenbar der US-Präsident auch nicht dazu durchringen können, diese Reichweitenbeschränkung aufzuheben. Über Zelenskys Besuch in Washington und New York und auch über seinen Siegesplan kann ich heute mit jemandem sprechen, der sich mit amerikanischer Politik und auch mit Russland exzellent auskennt. Es ist der amerikanische Historiker Michael Kimmich. Er hat auch für 3 Jahre im Planungsstab des US-Außenministeriums gearbeitet, zu Zeiten von Präsident Obama damals. Und du, Kai, ich habe das ja am Anfang gesagt, du warst auch diese Woche unterwegs. Und zwar auf Reisen mit unserem Verteidigungsminister in Litauen und in Polen. Wie war's?
Ich erzähle dir das sofort und auch sehr gern. Das Schöne ist ja, dass sich anhand solcher Reisen auch so aktuelle Fragen wie die russische Nukleardoktrin zum Beispiel abarbeiten lassen. Aber ich finde, wir sollten vielleicht einmal kurz, vielleicht ein bisschen kürzer als sonst, auf die aktuelle Lage in der Ukraine selbst gucken. Insgesamt kann man sagen, es gibt wirklich nicht das geringste Anzeichen im Moment, dass die Ukraine in der Lage wäre, irgendwie die Initiative zurückzugewinnen. Wir können ja kurz auf die russische Region Kursk gucken, wo die Ukraine es zwar hier und da noch mit Entlastungsangriffen probiert, sich aber sonst weitgehend auf Verteidigung verlegt zu haben scheint, ohne dass bislang von russischer Seite entscheidende Eroberungen zu verzeichnen wären. Russland behauptet ja, Kursk schon in naher Zukunft wieder in der Hand zu haben. Das zeichnet sich noch nicht ab, aber wenn die Angriffe sich verstärken von russischer Seite, dann wird sich die Ukraine wohl eines Tages schon fragen, was ist uns dieses Faustpfand, was ist uns dieses Gebiet eigentlich wert? Im Osten der Ukraine, im Donbass, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, rückt die russische Armee weiter vor auf die strategisch wichtige Stadt Pokrovsk, scheint sich dabei vor allem auf die Region im Südosten der Stadt zu konzentrieren. Was so ein bisschen die Frage aufwirft, ob die russische Armee versuchen könnte, Pokrovsk sozusagen zu umgehen und dann in so einer Art Schleifenbewegung unter Druck zu setzen. Jedenfalls rückt die russische Armee weiter vor. Die Lage ist für die Ukraine extrem schwierig, auch wenn von einem Zusammenbruch der ukrainischen Linien im Moment jedenfalls noch keine Rede sein kann.
Kommen wir zur Pistorius-Reise. Du hast den deutschen Verteidigungsminister am Donnerstag auf einem Eintagestrip dahin begleitet, wo die Ostflanke der NATO geschützt wird, nämlich nach Litauen und nach Polen. Erster und sicher nicht der unwichtigste Programmpunkt. Boris Pistorius hat eine Rede im litauischen Parlament gehalten.
Ja, und das war, glaube ich, schon vom Umfeld, vom Setting, vom Ambiente her eine ganz neue Erfahrung für Boris Pistorius. Alles natürlich ein bisschen kleiner als hier in Berlin bei uns im Bundestag. Der Deutsche stand da vor einer großen litauischen, aber auch vor einer ukrainischen Flagge, die beide da hinter seinem Rednerpult hingen. Und jede und jeder einzelne Abgeordnete hatte zusätzlich vor sich auf diesem Arbeitstischchen zwei kleine Fähnchen stehen, ein litauisches, ein gelb-blaues ukrainisches. Und das alles sind natürlich sichtbare Zeichen dafür, wie sehr den Balten das ukrainische Schicksal wirklich am Herzen liegt und wie unzweideutig sie in ihrer Unterstützung für das Land sind und wie sehr sie auch fürchten, selbst ins Visier zu geraten, wenn die Ukraine diesen Krieg verlieren sollte. Und auch Boris Pistorius hat gewarnt, dort im Parlament mit seinen imperialen Gelüsten dürfe Russlands Präsident Putin keinen Erfolg haben.
We are witnessing. Wir erleben, wie Russland seine Waffenproduktion rapide steigert und seine Streitkräfte dramatisch vergrößert. All dies lässt keinen Zweifel zu. Für Russland, für Putins Russland, ist die Ukraine nur der Anfang.
Putins wahrer Feind, hat Pistorius noch angefügt, sei unsere freie, unabhängige, demokratische Art zu leben. Und er hat dann jenen Satz gesagt, den der Kanzler so noch nie gesagt hat, aus meiner Sicht jedenfalls, nämlich, dass wir, der Westen, es in der Hand hätten, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, mit der Betonung auf gewinnt.
Ja, Olaf Scholz und dass die Ukraine den Krieg gewinnt, das hört man von ihm üblicherweise nicht. Und das war jetzt in Litauen, in Vilnius im Parlament. Und ich gehe mal davon aus, Litauen ist ja hat eine besondere Bedeutung für den Verteidigungsminister. Da soll ja auch die deutsche Brigade stationiert werden ab 2027?
Ja, bis Ende 2027, genau. Genau, darauf ist er natürlich auch eingegangen. Das war auch ein Kernbestandteil seiner Rede. Es gab zwei Momente in dieser Ansprache, für die Boris Pistorius den meisten Applaus eingeheimst hat. Das war zum einen der Satz ganz zum Schluss, den er tatsächlich in der Landessprache sagte: Deutschland steht an eurer Seite, jetzt und in der Zukunft, so lautete der übersetzt. Und dann der Hinweis des SPD-Politikers, dass Deutschland im Kalten Krieg auch einst Frontstaat der NATO gewesen sei und er deshalb ziemlich genau wisse, wie sich das anfühle, woraus sich eine Art Pistoriuscher Dreisatz ergibt, so würde ich es mal formulieren.
Eure Sicherheit ist unsere Sicherheit. Eure Freiheit ist unsere Freiheit. Eure Souveränität ist unsere Souveränität. Das ist unser unerschütterliches Versprechen.
Das, man merkt es am Applaus, hörten die Litauer sehr gern und man hörte überhaupt aus allen Gesprächen, die wir so geführt haben auf diesem Kurztrip heraus, wie sehr sich das kleine baltische Land auf das große Deutschland verlässt, wie, ich will jetzt nicht sagen überlebens, aber wie wichtig ihnen doch diese Partnerschaft ist Und insofern, das jedenfalls ist mein Verdacht, war diese Reise auch aus Sicht des deutschen Verteidigungsministers so ein bisschen das Signal nach Berlin, nach Hause, an die Koalition oder auch an eine künftige Bundesregierung. Wir haben diese Brigade von bis zu 5000 Mann versprochen. Daran werden wir gemessen von Litauen. Und sollte das scheitern, dann wäre der Schaden nur schwer wieder gut zu machen.
Ich war ja im Mai in Litauen und habe mir das da alles angucken können. Und das war genau der gleiche Eindruck, den ich auch hatte. Also das aus litauischer Sicht darf das nicht scheitern. Aber die Frage ist natürlich, kann das noch scheitern? Es gab ja, wie wir wissen, immer wieder auch ungelöste Probleme mit dem Geld, mit der Unterbringung. Wie ist da der aktuelle Stand?
Also es gibt natürlich noch Klärungsbedarf in jedem Fall. Wir können ja mal anfangen mit der litauischen Seite. Da müssen jetzt in Windeseile die Bedingungen geschaffen werden, also die Infrastruktur, die es bis zu 5000 Soldaten ermöglicht, mit Familien dort unterzukommen. Also wir reden von Kasernen, wir reden von Kindergärten, Kitas, deutschen Schulen. Und was die Bundeswehr angeht, so gibt es durchaus kundige Menschen, die anzweifeln, dass das alles auch wirklich mit der Finanzierung so unkompliziert klappt. Die Zahlen, wie teuer das wird, schwanken ja tatsächlich zwischen 6 und 11 Milliarden. Kann man auch noch nicht so genau beziffern, wie teuer das wird. Und der deutsche Anteil soll aus dem normalen Verteidigungshaushalt gestemmt werden, der jetzt nicht in den Himmel wächst. Keine Zweifel scheint es zu geben daran, dass durch diesen Einsatz an der Ostflanke Lücken zu Hause, also in Deutschland, gerissen werden. Wo es hingegen offenbar ganz gut aussieht, ist bei der Frage der Freiwilligen in der Bundeswehr, die bereit sind, in diesen Einsatz zu gehen. Also auf ein Personalproblem steuern wir offenbar nicht zu. Das ist der Stand heute. Minister Pistorius jedenfalls sagt, man sei auf gutem Weg und voll im Zeitplan, der da lautet. Vorauskommando ist schon da. Der künftige Befehlshaber, Brigadegeneral Christoph Huber auch. 150 weitere Soldaten sollen jetzt im Oktober folgen. 2025 dann nochmal zusätzlich 500 Soldatinnen und Soldaten. Und bis spätestens Ende 2027 soll diese Brigade dann voll einsatzbereit sein.
Und dann, Kai, hat es ja am Tag vor deiner Reise nach Litauen, nämlich am Mittwoch, eine Meldung gegeben, die durchaus für Unruhe gesorgt hat. Und diese Meldung lautet, Russlands Präsident Putin soll die Nukleardoktrin seines Landes angepasst haben. Darüber spreche ich auch gleich nochmal mit Michael Kimmich. Aber sag du doch mal, was hat es genau damit auf sich?
Ja, nach Angaben des Kreml wurde die Liste der Bedingungen oder Bedrohungen erweitert, auf die Russland nuklear antworten könnte. Putin hat wörtlich gesagt, Zitat, dass eine Aggression gegen Russland durch eine Nicht-Atommacht, aber mit Beteiligung oder Unterstützung einer Atommacht als gemeinsamer Angriff auf die Russische Föderation betrachtet werden sollte. Zitat Ende. Es wird ziemlich schnell klar, lässt sich eine Nicht-Atommacht wie die Ukraine von einer Atommacht wie den USA zum Beispiel oder Frankreich helfen, so können auch diese Staaten ins nukleare Visier Russlands geraten. Was eine Aggression jetzt ist, das kennen wir, obliegt allein der Interpretation Putins. Muss uns das jetzt beunruhigen? Von den meisten seriösen Beobachtern wird das eigentlich so eingeschätzt, dass der Machthaber im Kreml damit die Selbstabschreckungskräfte des Westens, würde ich es mal ausdrücken, aktivieren will. Sprich, er will den Westen davon abhalten, der Ukraine die Erlaubnis zum Einsatz weitreichender Waffen auch auf russischem Gebiet zu erteilen. Genauso sieht es jedenfalls der litauische Verteidigungsminister, der auf genau diese Frage in Vilnius geantwortet hat. Davor hat Putin Angst. Und in der Tat würde das ja einen Unterschied machen, wenn die Fähigkeit Russlands eingeschränkt würde, diese türkischen Gleitbomben einzusetzen. Also klare Worte dazu aus Litauen. Der deutsche Verteidigungsminister hielt sich da sehr zurück, als er danach gefragt wurde, sagte fast schon ein bisschen gelangweilt, das gehöre nun mal zur Klaviatur Putins. Das müsse man jetzt nicht weiter verbreiten und kommentieren.
Und damit nähern wir uns jetzt langsam dem Schwerpunktthema in unserer heutigen Folge, und zwar Selenskys Friedens- oder Siegesplan. Hat der deutsche Verteidigungsminister sich dazu geäußert?
Ja, es gab noch eine zweite Station dieser Reise. Ja, du hast ja schon gesagt, das war ein Besuch in der polnischen Ostseehafenstadt Szczecin, also Stettin. Dort angesiedelt ist das Multinational Corps Northeast der NATO, das zuständig ist für alle NATO-Bodentruppen, die im Norden von Polen und in Estland, Litauen sowie Lettland stationiert sind. Also eine extrem wichtige Kommandozentrale seit der Eroberung der Krim 2014 und der gewachsenen Bedrohung durch Russland. Das ist danach stark aufgewachsen. Es existiert aber, wissen vielleicht gar nicht so viele, bereits seit 25 Jahren, seit nämlich Polen der NATO beigetreten ist. Und wenn man diesen Pistorius-Satz, die Ukraine ist erst der Anfang, ernst nimmt, dann wächst die Bedeutung natürlich noch weiter. Gestern also Feierstunde direkt am Hafen und zum Teil leider bei strömendem Regen. Aber die Feier fand trotzdem statt und mitten in diese Zeremonie, in diese Feierlichkeiten platzte ja die Nachricht, dass US-Präsident Joe Biden im Rahmen seiner Deutschlandreise im Oktober auch die Unterstützer der Ukraine hier zusammentrommeln will. Und danach wurde Pistorius dort in Polen auch gefragt.
Dazu kann man zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen, wir werden uns alle gemeinsam auf diese Konferenz sehr sorgfältig vorbereiten und schauen, welche weiteren Leistungen zu erbringen sind oder erbracht werden können. Klar bleibt, die Ukraine braucht weiter unsere Unterstützung, die des gesamten Westens und aller Länder, die etwas dazu beitragen können. Und gleichzeitig ist es immer richtig, danach zu suchen, welche Wege zu Frieden führen können. Aber bislang sind alle diese Bemühungen an Wladimir Putin gescheitert. Er könnte für Frieden sorgen, indem er morgen seine Truppen abzieht. Bis dahin, bis er das tut und bis es Friedensverhandlungen gibt, muss die Ukraine unterstützt werden.
Also klare Ansage nochmal, Gespräche können nicht Waffenlieferungen ersetzen. Es geht nur beides parallel. Wenn du mich fragst, habe ich da auch bei Pistorius eine gehörige Portion Skepsis rausgehört, ob Putin wirklich verhandeln will. Jedenfalls ist ja, Anna, bislang nicht der Eindruck vorherrschend, dass die Ukraine derzeit irgendwie in einer Position der Stärke wäre, um wirklich erfolgreich verhandeln zu können.
Nee, das macht wirklich nicht den Eindruck. Vielen Dank, Kai. Dann gucken wir jetzt vom Osten Europas in den Westen, nicht in den Westen Europas, sondern dann auch noch über den großen Teich in die USA. Seit Anfang der Woche ist der ukrainische Präsident Selenskyj dort unterwegs, in New York bei den Vereinten Nationen. Und an diesem Donnerstag war er in Washington, hat Präsident Biden besucht und auch Vizepräsidentin Harris. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit Michael Kimmich. Er ist Professor für Geschichte an der Catholic University in Washington D.C., also an der katholischen Universität. Und von 2014 bis 2017 hat Michael Kimmich im Planungsstab des US-Außenministeriums gearbeitet. Zurzeit lebt er in Berlin. Er ist Richard C. Holbrook Fellow an der American Academy. Und jetzt sitzt er mir hier gegenüber im ARD-Hauptstadtstudio. Herzlich willkommen, Michael Kimmich.
Vielen Dank.
Michael, wir können Deutsch miteinander sprechen, weil du dich schon als Schüler für Deutsch interessiert hast. Warum?
Also, weil es Unterricht gab in meinem Gymnasium und weil man könnte einen Austausch in Deutschland machen, was ich im September 89 gemacht habe, in Oldenburg für 3 Wochen. Und danach kam die Mauerfall und wirklich sehr spannende Zeiten. Und dieses Interesse ist an Deutschland so angefangen und nie weggegangen.
Und du bist ja hierher gekommen, wie du gesagt hast, 2 Monate vor dem Mauerfall. Und das war dann ja auch das Ende des Kalten Krieges. Und wissenschaftlich als Historiker beschäftigst du dich unter anderem mit dem Kalten Krieg. Ist das Zufall?
Vielleicht nicht Zufall. Also ich war in 89, 16 Jahre alt. Und es hat einen sehr großen Eindruck an mich gemacht und ich habe über den Kalten Krieg promoviert und würde ich sagen, also ich schreibe immer noch darüber und Kalter Krieg ist wieder aktuell. Es war nie unwichtig nach dem Mauerfall, aber es ist wieder aktuell und das ist für mich ziemlich überraschend, aber ich versuche immer zu verstehen, dieses Verhältnis zwischen Geschichte und Gegenwart und Kalter Krieg ist jetzt ganz in der Mitte im Moment.
Der ukrainische Präsident Selenskyj war an diesem Donnerstag im Weißen Haus zu Besuch und hat seinen Siegesplan vorgestellt. Und darum macht jetzt ja Selenskyj schon seit Wochen so ein großes Geheimnis um diesen Plan. Wissen wir jetzt mehr über seinen Plan zum Sieg?
Wir wissen ein bisschen mehr. Also es ist keine sehr detaillierte Plan. Also es ist am wichtigsten, ich denke, ist dieser Druck an Präsident Joe Biden, Waffen an die Ukraine zu geben, womit man in Russland also irgendwie tief angreifen kann. Und das ist bis jetzt nicht geklappt für Selenskyj. Und sonst ist es einfach ein Versuch zu sagen, dass die Ukraine hat ein Interesse an Frieden, aber auch an Sieg. Und das ist eine Mediennarrative und nicht unwichtig, aber nicht genau ein militärischer Plan.
Wie sinnvoll ist es, dass Selenskyj explizit von einem Siegesplan spricht und dann noch auch auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen dieses hier gesagt hat?
Putin hat so viele internationale Gesetze und Regeln gebrochen, dass er nicht von sich aus aufhören wird. Russland kann nur zum Frieden gezwungen werden und genau das ist nötig.
Also wir haben Siegesplan einerseits und dann soll Russland zum Frieden gezwungen werden. Ist das die richtige Ansprache, um zum Frieden zu kommen?
Ich denke schon, weil es gibt im Moment eine globale Debatte über den Krieg. Und viele sagen in Deutschland und in den USA und anderswo, dass die Ukraine sollte eine diplomatische Lösung finden, was ich denke im Moment nicht erreichbar ist. Also über Frieden ist immer gut zu sprechen, aber auch über Sieg im Moment, weil dann das bedeutet, dass die Ukraine vorbereitet sich nicht auf eine Niederlage, aber hat Geduld und die Macht, irgendwie nach vorne zu kommen, militärisch. Also es ist nicht so eine logische Sache, es ist vielleicht mehr eine emotionale Sache, aber es hat Bedeutung, besonders im Krieg. Vielleicht ist es wichtiger für Zelensky, diese Botschaft an sein eigenes Volk zu machen, als in New York oder in Washington.
Du hast das gerade schon angesprochen, dass Zelensky ja auch gerne die Erlaubnis vom US-Präsidenten möchte, dass er amerikanische Mittelstreckenraketen, die Attackams, auch auf militärische Ziele in Russland einsetzen kann. Das scheint er jetzt nicht zu bekommen. Wie wesentlich wäre das?
Also alles hilft für die Ukraine, also psychologisch und militärisch, aber es ist bestimmt kein sehr großer Wendepunkt im Krieg. Also was passiert jetzt im Donbass ist nicht eine Sache von Langstreckenraketen, aber es ist eine sehr klassische konventionelle Krieg und da hat Russland im Moment ein paar Vorteile. Also das ist die große Geschichte im Moment und langfristig, das wäre für die Ukraine hilfreich, aber nichts irgendetwas, das den Krieg beenden würde.
Warum meinst du, ist Joe Biden so zurückhaltend in dieser Frage?
Ich würde nicht sagen, dass Joe Biden so zurückhaltend ist. Er hat immer gesagt, dass das geht nicht. Also das ist für die USA zu weit. Also es ist eine Grenze, dass man nicht überschreiten kann. Also was in der Öffentlichkeit gesagt wird, ist, das ist für den USA zu viel Risiko. Und das stimmt wahrscheinlich für Joe Biden. Aber es gibt auch ein paar Vertrauenslücken zwischen Washington und Kiew. Und das wird nicht gesagt, aber das gehört, ich denke, auch dazu.
Vertrauenslücken, das ist eine schöne Formulierung. Und was hältst du von der Vermutung, dass Joe Biden die Erlaubnis für eben den Einsatz weitreichender westlichen Waffen gegen militärische Ziele auf russischem Territorium erst nach der US-Wahl in 5 Wochen verkündet? Und zwar damit er den Wahlkampf seiner Vizepräsidentin Kamala Harris nicht torpediert?
Also ich denke, dass Joe Biden würde wahrscheinlich nichts nach der Wahl tun. Also wenn Trump gewinnt, es ist auf jeden Fall ein ganz neues Kapitel. Und hat Joe Biden wirklich seine Macht, politische Macht verloren in diesem Kontext? Und wenn es eine Heresie gibt, dann es sollte wirklich ihre Entscheidung sein. Und ich denke, dass Biden irgendwie fast im Hintergrund bleiben würde mit den strategischen Entscheidungen im Krieg. Also ich denke, Joe Biden hat seine Strategie gemacht und es ändert sich nicht bis Januar 2025. Kommt nichts Neues in den nächsten 3 Monaten, würde ich sagen.
Er hat ja unter anderem auch angekündigt, zum einen, dass er Deutschland besuchen wird, noch vor der US-Wahl Mitte Oktober. Und dass Joe Biden auch für den 12. Oktober ein Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe plant, hier in Deutschland. Das sind ja um die 50 Staaten, die Ukraine seit mehr als 2,5 Jahren jetzt militärisch unterstützen in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Wie siehst du dieses Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe? Arbeitet Joe Biden da an seinem Vermächtnis?
Auf jeden Fall. Und es ist zu zeigen, wie wichtig diese verschiedenen transatlantischen Allianzen sind, wie wichtig für die Ukraine, wie wichtig für den USA. Aber dass es in Deutschland stattfindet, ist auch ziemlich interessant. Also diese Partnerschaft, ein bisschen wie diese Angela Merkel-Obama-Partnerschaft früher. Diese Partnerschaft ist für Joe Biden hochwichtig und er wird etwas an Europa zeigen. Also Deutschland im Mittelpunkt, Ukraine ist auf der Agenda Nummer 1 und dass man irgendwie das alles zusammen machen kann. Also dieses Bündnisgefühl wird für Joe Biden, ich denke, enorm wichtig.
Es war ja immer das besondere Verhältnis mit Großbritannien. Jetzt hast du gerade darauf hingewiesen, Joe Biden kommt nach Deutschland. Also ja, sein Besuch in Europa ist in Deutschland. Warum meinst du, ist für Joe Biden das Verhältnis zu Deutschland so wichtig?
Also Special Relationship zwischen USA und Großbritannien geht immer noch und Großbritannien ist im Krieg in der Ukraine sehr, sehr involviert und es ist nicht, dass Großbritannien fehlt, es ist mehr, dass nach Brexit ist Europa, Kontinentaleuropa und Deutschland steht im Mittelpunkt und Erfolg in diesem Krieg zu haben langfristig, es muss ein europäisches Projekt sein, es kann nicht eine britische oder eine deutsche Projekt oder eine polnische Projekt, es muss ein europäisches Projekt und das ist die Rolle, die Deutschland haben kann. Also nicht nur die Ukraine zu unterstützen, aber die Europäische Union, also NATO in Europa, transatlantisches Verhältnis als eine europäische Sache, das geht alles durch Deutschland und das sagt Joe Biden, ich denke, mit diesem Besuch.
Und was für einen Eindruck hast du von dem persönlichen Verhältnis zwischen Joe Biden und Olaf Scholz? Also es ist immer was Funktionales. Ne? Deutschland ist das größte Land in Europa und von daher, du hast das ja auch gerade beschrieben, und wegen Brexit hat Deutschland einfach eine besondere Rolle in Europa für die USA. Aber du bist ja auch jemand, du hast ja 3 Jahre da im State Department, im US-Außenministerium gearbeitet, also warst nah dran an der Politik und du beobachtest Politik schon seit Jahrzehnten und wenn du auf die beiden guckst, fällt dir da was auf?
Also ich denke, für Washington könnte Deutschland in der Ukraine-Krieg ein bisschen mehr tun, also vielleicht ein bisschen mehr Geld oder ein bisschen mehr Leadership, was auf Englisch würde man es so sagen. Aber das ist fast ein Detail, also es ist eine sehr, sehr wichtige Partnerschaft, also vielleicht weniger persönlich und emotional als Merkel, Obama, Biden, Scholz, aber doch sehr, sehr wichtig und es funktioniert. Also man kann immer über diese Tanksystem oder Raketensystem sprechen, wo es Unterschiede zwischen Berlin und Washington gibt. Aber ohne Deutschland würde die ganze US-amerikanische Ukraine-Politik nicht funktionieren. Und besonders, wenn man an Refugees oder Migranten denkt, also was für eine Leistung Deutschland gemacht hat, was die USA nicht gemacht hat. Man sieht in einem anderen Kontext nicht die militärische, aber die politische und soziale, wie wichtig Deutschland ist. Also es ist eine Erfolgsgeschichte zwischen Biden und Scholz. Also nicht eine Liebesgeschichte, aber eine Erfolgsgeschichte.
Das ist ja auch schon mal was. Muss ja nicht immer alles eine Liebesgeschichte genau sein. Lass uns doch nochmal nach Washington gucken und auf den Besuch von Zelensky dort am Donnerstag im Weißen Haus. Jetzt hat Zelensky nicht die Zusage für die Reichweiten bekommen, also amerikanische Waffen auf gegen militärische Ziele auf russischem Territorium einsetzen zu können. Aber Biden hat gesagt, die Ukraine kann mit bis zu 8 Milliarden Dollar weiteren Hilfen rechnen. Damit kann er doch eigentlich schon sehr zufrieden sein, ist ja viel Geld.
Ja, es stimmt. Also das ist ein wichtiger Schritt und es war auch eine sehr komfortable Treffe mit Vizepräsidentin Kamala Harris, die vielleicht ein bisschen nach vorne geht in der Wahlkampagne im Moment. Und sie hat absolut mit absoluter Klarheit gezeigt, dass sie würde die Ukraine unterstützen und so eine ähnliche transatlantische Politik wie Joe Biden weiterführen, wenn sie Präsidentin würde in Januar 2025. Und das ist auch, also vielleicht das war erwartet, also keine Überraschung, aber für die Ukraine doch ziemlich hilfreich. Also diese Seite des Besuchs war gut, aber es gab eigentlich ein paar andere Seiten des Besuchs, die nicht so gut waren für die Ukraine.
Was denn?
Also die Kritik von Donald Trump in den letzten Tagen an die Ukraine war ziemlich heftig und das ist ein Punkt. Und dann Zelensky hat Pennsylvania besucht, also Scranton, Pennsylvania, Heimatstadt von Joe Biden.
Und Scranton, da kommt ja Joe Biden sogar her.
Genau, also immer eine Teil der Joe Biden-Geschichte ist Scranton, Pennsylvania. Und die Republicans haben das interpretiert als eine Teil der Wahlkampagne und dass die Republicans nicht eingeladen in Pennsylvania waren. Und Speaker of the House Michael Johnson hat einen Brief veröffentlicht, womit er vorgeschlagen hat, die ukrainische Botschafterin irgendwie rauszuschmeißen von den USA als Botschafterin. Und das ist wirklich überraschend. Und ob das eine sehr lange Zeit dauert, weiß ich nicht. Also Trump und Zelensky, vielleicht treffen sie heute in New York. Aber wenn die Ukraine die Republican Party verliert, sogar wenn Kamala Harris gewinnt, ist das ein großer Verlust, weil alles geht durch Congress und man braucht diese zweite Partei für die finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine. Also das war wirklich für Zelensky fast eine Niederlage.
Und das ist ja interessant, weil in der Vergangenheit hat Selenskyj ja immer versucht, so sehr den Mittelweg zu finden zwischen einerseits Kontakt zu Joe Biden und andererseits aber auch immer eine ausgestreckte Hand in Richtung Donald Trump.
Genau, also so ein paar diplomatische Fehler. Es muss auf der ukrainischen Seite ein Unfall sein oder eine falsche Entscheidung oder die haben das nicht geplant, aber es ist so passiert. Und die müssen versuchen, das zu reparieren, weil die brauchen die Republicans. Sogar wenn sie nicht so sehr für die Ukraine stehen.
Hm. Du hattest ja schon angedeutet, es kann gut sein, oder zumindest hat Trump das gesagt, dass sich an diesem Freitag er in New York mit Selenskyj treffen wird. Nun ist ja Donald Trump für diesen einen Satz bekannt, dass er den russischen Krieg gegen die Ukraine binnen 24 Stunden lösen könnte. Kann die Ukraine mit Trump im Weißen Haus auf einen gerechten Frieden hoffen oder muss sie doch einen Diktatfrieden fürchten?
Also gar nicht auf einen gerechten Frieden. Also das ist nicht die Position Russlands. Also Russland ist völlig orientiert an eine sehr brutalen Krieg und insofern, wie man das schätzen kann, also hat sehr große Ehrgeiz in der Ukraine, das Land kaputt zu machen oder einfach zu kontrollieren. Und das ist heute, das war schon auch am Anfang des Krieges, aber es ist auch heute das russische Ehrgeiz. Und das kann die Ukraine gar nicht akzeptieren. Also egal von welcher Form von Diplomatie und Druck von Washington löst das Problem für die Ukraine nicht. Das ist wahrscheinlich ziemlich unhilfreich, also dieser Druck, den Krieg schnell zu beenden. Also ich denke mit Trump, wenn er Präsident wird, er kann das sagen in der Wahlkampagne, aber es geht wahrscheinlich gar nicht, wenn er Präsident wird. Also für eine echte Diplomatie, es muss zusammen mit der Ukraine gemacht sein und das für Trump wurde ziemlich schwierig. Also das ist eine Wahlkampagnensache.
Meinst du, weil er könnte doch auch einfach die amerikanische Unterstützung für die Ukraine einstellen? Und wir haben das ja in diesem Jahr schon gesehen, als das große 60 Milliarden Dollar Paket in Washington im Kongress festgesteckt hat, was das für fatale Auswirkungen für die kämpfenden ukrainischen Truppen in der Ukraine hatte. Also das ist ja schon eine große Drohung, die Trump da hat.
Das stimmt. Also die USA hat ziemlich viele Macht in dieser Position, aber die USA ist nicht der einzige Partner von der Ukraine, des Bundes für die Ukraine. Es ist ganz Europa, es ist Kanada, es ist Australien, Neuseeland, Singapur, Südkorea, Japan, also es ist ein sehr großes Bundes und wenn die USA fehlt, also dieses Bundes könnte vielleicht anders agieren. Und es ist auch so, dass einen englischen Ausdruck zu nutzen, also Defense Industrial Capacity, Verteidigungskapazität, wächst in der Ukraine und es wächst auch in Deutschland und in Europa. Und das wird eine wichtige Geschichte in 2025 sein, egal wer im Weißen Haus ist. Also USA ist wichtig, aber es ist nicht allerwichtig in diesem Krieg, würde ich sagen.
Du hast das gerade schon mit den Republikanern erwähnt, dass an sich sich Selenskyj und die Ukraine nicht leisten kann, die Republikaner zu verlieren. Und ich hätte jetzt früher immer gedacht, wenn es um Auseinandersetzungen mit Russland geht und auch mit Putin, dass die Russen und Putin, dass die nicht gewinnen dürfen. Und inzwischen macht es nicht mehr den Eindruck, Donald Trump gehört ja auch mit zu dieser Gruppe oder gehört in diese Gruppe. Hat Donald Trump da eine Stimmung erkannt in den USA? Was hat sich da verändert?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, präzis zu beantworten. Wenn man zurückdenkt an 2012, also diese Wahlkampagne zwischen Mitt Romney und Obama. Romney war der Republikaner und hat gesagt, dass Russland ist Bedrohung Nummer eins. Und Obama hat sich amüsiert darüber. Und das war nur, das ist 12 Jahre her, also es ist nicht so lange in der Vergangenheit. Trump hat einen ganz anderen Ton, wenn es um Russland geht, also viel Putin-freundlicher, viel Russlands-freundlicher. Es hat ein bisschen mit seiner Art von Konservatismus, dass also Putin ist also wertkonservativ und vielleicht autoritär, kann man sagen, und das ist vielleicht eine Attraktion für Donald Trump. Und er hat bis jetzt, würde ich sagen, nicht diese Debatte in seiner eigenen Partei gewonnen. Also das Thema, wo die Republicans nicht bei Trump waren in seiner ersten Präsidentschaft, wenn das die erste war, das war Russland. Also Sanktionen hat Congress, Republicans in Congress haben das gemacht selber, also ohne Unterstützung von Trump. Vielleicht ist das jetzt anders, es kann sein, aber ich bin nicht so überzeugt, weil es gibt Senatoren wie Lindsey Graham und auch ehemaliger Secretary of State von Donald Trump, Mike Pompeo, die ziemlich russlandsfeindlich sind oder pro-ukrainisch sind. Und das bleibt wirklich eine Debatte im Republican Party. Also es ist auf jeden Fall so mit Trump. Also seine Russlandsfreundschaft gehört zur Brand Donald Trump. Aber im Republican Party ist das noch umstritten.
Hm. Du bist jetzt seit 5 Wochen hier in Berlin, hast also die USA vor 5 Wochen verlassen. Wie ist da die Stimmung? Ist Ukraine, der Krieg gegen die Ukraine, ist das noch ein Thema? Ist die Unterstützung noch ein Thema? Sind die Leute genervt?
Also ist auf jeden Fall ein Thema. Also Nahosten natürlich ist nach vorne gekommen und wie in den USA. Also es gibt im Moment in Deutschland, würde ich sagen, eine sehr interne Blick. Also was passiert mit der deutschen Innenpolitik, weil es ist eine Saison der Wähler. Und ich weiß nicht, ob die Ukraine oder Russland so sehr in der Vordergrund ist. Aber es scheint mir, dass die Unterstützung für die Ukraine ist auf jeden Fall noch da. Und was in Brandenburg oder Sachsen oder Thüringen passiert, ist natürlich eine Debatte darüber und das ist auch gut so. Also Deutschland sollte diesen Krieg debattieren und Konsens ist vielleicht kleiner oder wackeliger als vorher mit der Ukraine, aber Konsens ist noch da. Also ich würde persönlich nicht übertreiben für meine amerikanischen Freundinnen, was für eine Änderung man im Moment in Deutschland hat. Es ist eine Änderung, aber es ist vielleicht jetzt klein und die Frage ist, ob diese Änderung in ein Jahr größer sein könnte, aber ich bin nicht überzeugt, dass dieser Konsens fragmentiert so intensiv.
In Deutschland?
Genau, Konsens, die Ukraine zu unterstützen.
Und in den USA?
Also in den USA, es ist keine sehr große Debatte in der Öffentlichkeit über die Ukraine nicht. Also das ist nach dem 7. Oktober was ganz anderes in den USA und Nahosten ist dominiert, wenn es um Außenpolitik geht überhaupt. Wahlkampagne im Moment oder fast die ganze Wahlkampagne war nicht über Außenpolitik. Also 1-2 Minuten oder 10 Minuten in der Debatte zwischen Harris und Trump, aber nicht im Mittelpunkt. Ukraine ist sehr weit weg von den USA und niemand hat Angst, dass die Russen nach den USA kommen. Also es bleibt fast eine Frage für Experten, aber nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Also das bedeutet, ich denke, dass Trumps Vorschläge, also eine schnelle Ende zur Krieg, er kann nicht damit gewinnen, aber auch für Kamala Harris, ihre Unterstützung für Zelensky und die Ukraine, sie kann auch nicht damit gewinnen. Also es ist nicht eine Fußnote, aber es ist es abseits. Es ist nicht im Mittelpunkt der Wahlkampagne.
Du hast gesagt, niemand in den USA hat Angst vor Russland. Bei uns in Deutschland ist das anders. Angst ist da ein ganz, ganz großer Faktor. Das weiß auch Wladimir Putin. Und er hat jetzt diese Woche eine Änderung der Atomdoktrin angekündigt. Wie schätzt du das ein? Ist das eine Reaktion auf Selenskys Bemühungen nach stärkerer Unterstützung, nach dem Einsatz von Attackams gegen russische Ziele auf russischem Territorium?
100%. Also das ist ein Mittel, öffentliche Meinungen zu beeinflussen und Angst zu nutzen, sodass man die wenigste Unterstützung für die Ukraine macht in Deutschland, in den USA und anderswo. Es ist wahrscheinlich für Russland nicht unerfolgreich, muss man sagen, weil also Atomwaffen haben wir alle Angst davor und sollten wir Angst haben. Aber vom Anfang des Krieges an hat Putin in Momenten der Schwierigkeit immer diese Rhetorik benutzt. Ich würde nicht sagen, dass es bedeutet, dass der Krieg geht in diese Richtung. Es ist eine Rhetorik, es ist eine politische Strategie und vielleicht kann Putin nicht für 10 Jahre so sprechen, aber bis jetzt, es hat einen Effekt.
Also du würdest auch diese Drohung jetzt, diese Woche, die Änderung der Atomdoktrin einordnen in die Dinge, die wir von Putin immer wieder mal gehört haben, was er über den möglichen Einsatz seiner Atomwaffen sagt.
Genau, es gibt praktische Gründe, warum Atomwaffen nicht für Russland hilfreich im Krieg sind. Also die würden nicht den Krieg damit gewinnen. Und es ist irgendetwas, das China wirklich nicht will. Jedes Land will nicht, dass dieser Krieg in eine nukleare Richtung geht. Aber die wichtigste Partnern von Russland sind hart dagegen, auch Indien, Brasilien, Südafrika und so weiter. Und das sind die wichtigen Faktoren in der Entscheidung in Moskau, ob sie diese Waffen nutzen wollen oder nicht. Also was Putin sagt über den Krieg, ist fast eine Täuschung oder einfach eine falsche Narrative.
Wo du Täuschung sagst, du gehörst ja zu denen, die gar nicht so pessimistisch sind über den bisherigen Verlauf des Krieges. Im Wall Street Journal hast du vor 2 Wochen geschrieben, Amerikas Strategie für die Ukraine funktioniert. Und üblicherweise lautet hier in Deutschland der Vorwurf eigentlich an die USA, auch an die westlichen Staaten, dass es keine Strategie gibt gegenüber der Ukraine. Und wenn du sagst, die Strategie funktioniert, was ist das für eine Strategie?
Ja. Okay, es gibt verschiedene Teile von dieser Strategie. Und was man zuerst sagen muss, ist, dass man kann Russland nicht besiegen in diesem Krieg. Gerade weil es Atomwaffen hat und eine riesige Armee. Und das geht nicht. Und Deutschland, USA, NATO, Ukraine auch, wird nicht nach Moskau marschieren. Und das ist der erste Punkt. Und das ist wichtig. Also ich denke, diese westliche oder transatlantische oder US-amerikanische Strategie zu verstehen. Also erster Teil dieser Strategie ist, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Und die Ukraine hat 89% von ihrem Territorium im Griff vor dem Krieg 2022. Und jetzt hat also 81%, also hat 9% des Territoriums verloren. Das ist wirklich eigentlich gut, wenn man denkt, wie mächtig und wie stark Russland ist. Also diese militärische Unterstützung funktioniert. Und funktioniert, würde ich sagen, relativ gut. Zweitens, also ist es wirtschaftliche Unterstützung, weil das Land hat so sehr ihre wirtschaftliche Grundrisse verloren im Krieg. Und wirtschaftliche Unterstützung ist ziemlich wichtig, sodass die Ukraine noch funktioniert als eine Gesellschaft und als ein Staat und als eine Nation. Und das ist auch erfolgreich, also nicht hundertprozentig, aber erfolgreich. Aber drittens und vielleicht am wichtigsten ist, dass die Ukraine eine europäische Zukunft hat. Und das wird nicht morgen passieren, dass die Ukraine ein Mitglied der Europäischen Union sein wird. Aber Ukraine hat große Schritte gemacht und Europa hat auch große Schritte gemacht, die Ukraine näher zu bringen. Und das funktioniert auch. Also diese drei Teile, also militärische, wirtschaftliche und auch politische oder europäische, diese drei Teile, die funktionieren alle nicht wieder perfekt, aber relativ gut. Und wenn man denkt, wie groß diese Herausforderung ist in diesem Krieg, man darf nicht vergessen, dass es gibt auch Erfolge auf der ukrainischen oder westlichen oder transatlantischen Seite.
Du hast in dem Artikel auch einen Vergleich zu der Zeit im Kalten Krieg gemacht. Und zwar hast du gesagt, damals war auch ein Ziel, die Sowjetunion in Schach zu halten. Und das ist so ein Vergleich, den du machst, weil du sagst, jetzt die westlichen Staaten, vor allen Dingen Ukraine, aber mit westlicher Unterstützung, die halten Russland in Schach. Das hört man hier selten.
Genau, also im Kalten Krieg, zuerst hat es sehr lange gedauert, also mehr als 40 Jahre. Das ist sehr, sehr lang für einen Krieg. Und mittendrin könnte niemand sagen, dass es erfolgreich sein würde. Also man musste diese Geduld haben, was wir jetzt im Moment auch haben müssen. Aber ist auch so, dass die USA oder NATO, der Westen, hat nicht die Sowjetunion besiegt. Das stimmt nicht. Die Sowjetunion ist kaputt gegangen für interne Gründe und das wird wahrscheinlich nicht in Russland passieren und ich erwarte das nicht. Aber man muss diese Geduld haben und Russland zeigen, dass man langfristig die Ukraine unterstützen kann und hoffentlich in 10, 20, 30 Jahren gibt es Änderungen in Russland, dass diesen schrecklichen Krieg zu Ende bringen können. Aber sonst muss man sich vorbereiten auf eine ukrainische Niederlage, wenn man nicht diese Geduld hat und nicht diesen Zweck, die Ukraine langfristig zu unterstützen. Also Sieg ist ein gefährliches Wort in diesem Kontext und wir können in diesem Bereich ziemlich viel vom Kalten Krieg lernen, weil es war nicht ein Krieg über Sieg, es war ein Krieg über Geduld und Unterstützen von den relevanten Partnern und Alliierten.
Wenn ich Ukrainerin wäre, würde ich dir jetzt wahrscheinlich sagen, wir haben aber gar nicht so viel Zeit, wir haben gar nicht so viele Leute und das mit der Geduld ist schwierig für uns.
Ich habe keine gute Antwort darauf. Das ist ein sehr treffender Punkt und ich muss das wirklich sehr ernst nehmen. Die Unterstützung für die Ukraine, die es gibt, es muss innenpolitisch stimmen. Also es gibt keinen anderen Weg für die Außenpolitik. Und es gibt Grenzen in Deutschland, Budgetgrenzen, politische Grenzen, strategische Grenzen. Das ist auch für den USA so. Also die USA hat viele Interessen im Nahosten und viele Interessen in Asien. Man kann nicht alles für die Ukraine geben. Und das ist eine innenpolitische Frage. Aber ob es genug ist, das weiß ich nicht. Also werden wir sehen. Und ich kann sehr gut verstehen, wie frustrierend und schrecklich das ist von der ukrainischen Seite. Aber es gibt diese Grenzen. Und wenn man Außenpolitik macht, man kann nicht außerhalb von diesen Grenzen agieren und operieren. Wir haben so viel Macht oder so viel Unterstützung für die Ukraine, die wir geben können. Und ich vermute, dass wir sind fast an der Grenze im Sinn nicht von das Geld oder militärische Macht, das wir haben, aber für die innenpolitische Realitäten sind wir auf der Grenze.
Du hast das ja gerade schon angesprochen, die Landtagswahlen in Thüringen, in Sachsen und auch in Brandenburg. Die AfD und das BSW haben dort sehr, sehr viele Stimmen gewonnen, unter anderem ja auch mit ihrem Wahlkampf für den Frieden. Ich mache das mal so mit Airquotes in Anführungszeichen. Wie nimmst du das jetzt wahr in diesen 5 Wochen, die du in Deutschland bist? Kippt da was oder was für einen Eindruck hast du?
Also ich denke nicht, also vielleicht atmosphärisch kippt irgendetwas und das ist ein Punkt, aber diese Parteien müssen bundesweit gewinnen, einen echten Einfluss an die Außenpolitik haben und wir sind wirklich weit davon. Und zweitens, also diese Parteien, die müssen richtige Pläne vorschlagen. Das ist ein bisschen, ich habe diese Kritik auch an Donald Trump. Er kann den Krieg beenden in 24 Stunden. Aber warum und wie? Und das muss man beschreiben und das muss man sagen. Also Frieden in der Ukraine, das wollen die Ukrainer natürlich. Das wollen wir auch, alle, die diesen Krieg beobachten. Aber wie und was für ein Frieden? Und mit Sicherheit für die Ukraine oder ohne Sicherheit? Und Russland kontrolliert ein Drittel des Landes oder nicht? Und Ukraine Richtung NATO, europäische Union oder nicht. Und man muss alle diese Fragen beantworten. Und insofern, wie ich das verstehe hier in Deutschland, AfD und BSW haben diese Fragen nicht beantwortet. Die haben das intellektuell nicht beantwortet. Und zu gewinnen bundesweit, es muss mehr von diesen Parteien kommen. Und das habe ich gar nicht gesehen bis jetzt.
Du kennst Deutschland gut, mehr als 3 Jahrzehnte bist du immer wieder hier in Deutschland gewesen, warst in Berlin an der Universität, in München als Gastprofessor. Wenn du jetzt uns hier wahrnimmst, haben wir uns verändert? Merkst du was von der Zeitenwende? Merkst du, was fällt dir auf?
Es ist für mich eine sehr große Mischung von Gefühlen, wenn ich an diese Frage denke. Also ich denke, wo Deutschland jetzt ist, das ist viel geopolitischer, militärisch involviert in europäische Sicherheit. Das ist, was Zeitenwende bedeutet. Und ich denke, es muss so sein. Es gibt keinen anderen Weg für Deutschland. Also Russland ist eine Bedrohung. Die Ukraine gehört zur Sicherheitszukunft Deutschlands und Deutschland muss die Ukraine deswegen unterstützen. Und das kann nur durch militärische Investitionen und Aktionen gehen, leider. Also es ist leider so, aber es muss in diese Richtung gehen. Es ist auch gut für Deutschland, ein bisschen unabhängiger von den USA zu sein, was schon im Irakkrieg passiert ist, aber jetzt die Potenziale ist auch da in diesem Sinn. Aber es ist auch traurig natürlich, wenn ich denke an deutscher Pazifismus, ist für mich nichts Schlechtes. Es ist was Fantastisches. Es ist wirklich, was Deutschland geistig nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht hat. Und ich habe keine Angst, dass Deutschland in eine zu militärische Richtung geht, aber es ist traurig für mich zu sehen, dass Europa und Deutschland so dieser schöne Pazifismus vielleicht verloren hat oder Russland hat das von Europa geraubt oder von Deutschland geraubt und ist jetzt ein bisschen eine dunklere Europa. Nicht wegen Deutschland, aber Deutschland existiert und lebt in dieser dunkleren Europa und das ist für mich zu beobachten ziemlich traurig. Dieses Deutschland, das ich im September 89 gesehen habe, es war so ein friedliches Land und so in einem Kontext der Frieden, das gehört jetzt zu einer anderen Ära.
Russland hat Deutschland den Pazifismus geraubt. Das ist sehr interessant. Michael, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und deinen Besuch hier im Studio.
Anna, ich habe dir zu danken.
Und das war's für diese Ausgabe. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag, wie gewohnt. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich aus demselben Studio Anna Engelke und Kai Küstner. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Mal angenommen, so heißt der Zukunftspodcast der Tagesschau. Und meine Kollegen Gabor Hallas und Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio gehen in der aktuellen Folge der Frage nach, machen geschlossene Grenzen Deutschland wirklich sicherer? Was habt ihr rausgefunden, Bianca?
Also dauerhaft kann sich das keiner vorstellen und selbst kurzzeitig würde wahrscheinlich die Gewaltkriminalität eher nicht zurückgehen, sagen die Experten. Wir haben einen Bundespolizisten getroffen, der für Grenzschutz verantwortlich ist, eine Kriminologin, eine Pflegerin, die gerade erst aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist und ihren Chef, der ganz intensiv Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben muss. Mit ihnen haben wir unser Zukunftsszenario durchgespielt und da waren wirklich einige überraschende Erkenntnisse dabei. Mal angenommen, die Grenzen sind dicht. Ab jetzt in der ARD-Audiothek.